Ich hoffe, es ist auch entsprechend unterhaltend für euch. Ja, 5 Geld und die Schweiz und das Währungssymbol. 5 Geld und die Schweiz und das Währungssymbol. Das war schwierig und hat mich länger beschäftigt, als ich dachte, dass es mich beschäftigen würde. Eigentlich dachte ich, das haben wir gleich. Das dauert höchstens eine Stunde oder 2 Tage. Aber im Grunde ist das Währungssymbol jetzt positioniert. Fangen wir nochmal an mit Locales. Was war das noch gleich? Also es gibt irgendwie mehrere Sprachen auf der Welt und mehrere Regionen. Und manchmal reicht nicht eins alleine, um zu sagen, was los ist. Zum Beispiel gibt es irgendwie Länder, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden. Und wenn man die Leute richtig erreichen will, ist es gut, wenn man dann deren Sprache spricht. Und es gibt Sprachen, die in mehreren Ländern gesprochen werden. Und dann ist es aber gut, wenn man sich nach dem Land der Leute richtet. Zum Beispiel, wenn die ein Währungssymbol in ihrem Land haben. Am besten auch noch in deren Sprache. Hier haben wir irgendwie so ein paar Beispiele für Sprachen. Die werden auch häufig abgekürzt in so kurzen Codes. Und wenn man das kombiniert, kann man so schöne Zeichenketten bauen wie You're in pain, talk. Und dann hat man die Anleitung, dass es vielleicht nicht schlecht ist, einen Talk darüber zu machen, wenn einen das so lange beschäftigt. Wenn einen das so lange beschäftigt, ist aber auch die Frage, wer beschäftigt einen, wer spielt da mit bei diesem Komplott? Ja, also mitspielt die ISO, die International Organization for Standardization, die machen gerne Standards. Standards mag ich auch gerne und deshalb spielen sie mit. Sie spielen mit 3 Standards, einmal mit der ISO 638, den Sprachcodes. Also Sprachen haben nach der ISO so Codes, typischerweise so 2 oder 3 Lettern lang, manchmal auch ein bisschen komplizierter. Wir sehen uns dazu 2 Sachen nicht an, nämlich einmal Makro-Languages, das ist so dieses Konzept, man hat festgestellt, Chinesisch an sich ist keine Sprache, sondern die sprechen 7 unterschiedliche Geschmacksrichtungen und können sich vielleicht nicht verstehen. Und dann hat das nicht mehr gereicht, einfach nur eins davon als Ding zu haben. Andere Sachen hat man aber dann irgendwie doch als Ding, also irgendwie so dieses Deutsch und Bayerisch. Und dann gibt es auch noch Glottolog, das ist so ein linguistisches Projekt, wo Leute sagten, wir machen das mal wissenschaftlicher und belegen das mit Quellen. Die haben sehr lange Codes, also so 4 Buchstaben gefolgt von 4 Zahlen und sagen, dass sie das sehr gut machen. Die gucken wir uns auch nicht an. Dann gibt es so Ländercodes, wie zum Beispiel die ISO 3166. Da gucken wir uns nicht an die EU. Die EU ist zwar freigehalten und ist so ein Code, aber es ist nicht spezifiziert, ob es sich um so dieses Kontinentalkonzept Europa handelt oder um die Europäische Union. Das hält natürlich Leute dann nicht davon ab, zu fragen, was wäre eigentlich als Locale so diese Kombination englischsprachig in EU? Also da spekulieren Leute trotzdem drüber und haben fleißig Unterhaltung. Obwohl sie das eigentlich nicht können. genau. Und dann gibt es noch Währungscodes. Das gibt so Triple von Zeichen. Die ISO 4217 legt die fest. Da gucken wir uns nicht an Cryptocurrencies. Also Bitcoin wird ja gerne als BTC abgekürzt. Das geht aber eigentlich nicht, weil BTC, ich glaube, BT ist irgendwie mit Bhutan schon. Also, die haben jedenfalls Probleme und deshalb kürzt man es manchmal XBT ab. Also, X ist so für inoffizielle Dinge da gerne, aber so richtig standardisiert ist das auch nicht. Und auch nicht gucken wir uns an Metalle, sowas wie XAU und XAG für Gold und Silber. Die tun nämlich manchmal auch so, als wären sie Währung. Genau, es spielt noch jemand mit, es spielt das Unicode-Konsortium mit. Das ist zu meiner sehr großen Freude, die machen ja immer auch sehr viele Standards und so. Und was sie machen, ist einmal, die geben das Common Locale Data Repository raus. Das steht kurz für Cool Locale Didn't Read, denke ich. Da versionieren die immer mal so Zusammenstellungen davon, wie sie finden, wie man jetzt Prozentzahlen in einer Sprache, in einem Ort schreibt oder so. Und das geben die auch als Software raus, das heißt dann International Components for Unicode, kurz ICU, und ist so dann so eine C, C++ und Java-Bibliothek, die kann man dann benutzen. Das hat viele Leute sehr verärgert, aber man kann das benutzen und das ist auch gar nicht verkehrt. Und dann spielt noch mit die glibc, die mit dem GNU. Die haben nämlich auch ein Locale-Projekt, also Leute haben sich gedacht, so diese Urschleim-C-Bibliothek, die in irgendwie allem drinsteckt, die braucht auch Locales. Und die haben nicht nur ein Projekt dafür, sondern auch eine Mailingliste. Und das hat auch zur Folge, dass man sich da gemeinsam drüber unterhalten kann. Genau. Das ist also, wer mitspielt. Folgefrage, was wird hier eigentlich gespielt? Wir spielen E-Commerce und es geht in die Schweiz. Also Leute wollen Sachen im Internet verkaufen. Und wenn man das in der Schweiz machen will, das ist immer so ein besondere, so eine Etappe für so einen Shop im Internet, weil die Schweiz halt viele Sprachen hat. Und viele Shops im Internet haben diese Sprachen dann auch schon mal so ein bisschen andererorts. Also irgendwie so Französisch oder deutschsprachig ist den Leuten häufig schon untergekommen und dann denkt man sich im ersten Moment, ach, die Schweiz ist ja klein, die nehmen wir dazu. Und das hat dann Freude zur Folge. Dann haben wir einen Fall davon, dass jemand versucht, mit Software clever zu sein. Das ist auch sehr begehrt. Leute sind gerne clever mit Software. Und dann haben wir noch einen Product Owner in diesem Szenario, der sagt, bitte überprüft doch nochmal die Währungssymbolposition in der Schweiz, ob die auch richtig ist. Ja, was heißt clever mit Software sein? Also, dieses Unternehmen hat so eine API. Leute haben sich mal gedacht, wir bauen eine API und schreiben da einfach rein, wo das Währungssymbol hinkommt. Dann kann die Software ja nachgucken, wie das geht. Und wie das geht, ist aber nicht so ganz einfach, denn nur die Information, kommt das Symbol davor oder dahinter, allein reicht nicht. Man muss ja dann auch noch wissen, was das Symbol ist, ob da noch was zwischenkommt, ob das Minus vor oder hinter dem Symbol kommt oder was so Trennzeichen sind, wie viele Nachkommastellen sind in dem Land in der Sprache typisch, welche Ziffern benutzen die eigentlich. Also das ist alles schwierig und deshalb hat man sich also gedacht, so ein Browser, so ein moderner Browser, der kann das doch auch, da können wir doch einfach was mit JavaScript machen. Das wurde dann auch fix gemacht, also JavaScript hat seit geraumer Zeit so Internationalisierungs-Extensions, eine davon ist halt dieses schöne Number Prototype to Locale String, damit kann man sich also 5 Geld nehmen, nicht wahr, und die in der Schweiz haben und sagen, wir haben Schweizer Franken und wollen das gerne als Währungsbetrag haben. Und wenn man das macht, dann, also genau, das ist die Sache, dann kommt halt die Frage raus, wo ist das Währungssymbol? Und so ein Browser ist ja nicht einfach ein Ding, sondern das ist ja ein ganzes Ökosystem von viel Software, die bei allen möglichen Leuten auf den Computern passiert. Die hat entsprechend viele unterschiedliche Varianten. In unserem Fall war das so, dass es einen Unterschied zwischen Node 10 und 12 gab. Bei Node 10, also wir machen das Ganze auch serverseitig, war das Währungssymbol noch vorne, danach war es dahinter. Und dann haben wir noch gesehen, dass der Internet Explorer 11 macht, was er will, aber da... Die wollen das so. Die wollen das kleingeschrieben und mit einem Punkt, da bin ich mir ganz sicher. Das macht zwar seit Jahren niemand mehr so, aber die machen das so. Genau, und daraus resultiert dann also diese Frage, bitte guck das nochmal nach, ob das richtig ist. Irgendwie, wenn das serverseitig kommt, dann ist das anders, als wenn ich mir das im Browser angucke, dieses Währungssymbol. Und eigentlich hätte man dann ein Update machen können, so auf Node 12, alles ist gut. Und dann wäre man mit der Sache fertig geworden. Und für den Kontext, in dem das passiert, also für diesen E-Commerce-Kontext, war das auch genau das, was passiert ist. Die waren dann, okay, dann war das irgendwie so erledigt im Groben. Aber die Frage blieb, was war jetzt eigentlich richtig, wenn ich mir das nochmal angucke? Ist das besser oder nur neuer? Wer hat das eigentlich entschieden? Warum ist das jetzt hinten? Wer macht das? Wer denkt sich das aus? Und meine erste Intuition war, das ist doch bestimmt systemabhängig und da ist doch bestimmt die glibc schuld. Und dann habe ich mir die glibc angeguckt. Die haben so Locale-Definitionen und für Französisch sagen sie, ja, wir übernehmen das von DE, deutschsprachig in der Schweiz, und da steht dann tatsächlich drin, ja, das kommt davor. Da war ich erstmal sehr zufrieden mit mir und dachte, ja, die glibc ist es. Und dann habe ich git blame angeguckt und festgestellt, dass der letzte Commit davon von 1997 war, aber die Änderung irgendwie dieses Jahr passiert ist und dass das aber nicht dazwischen war, sondern, und wenn man das genauer nachguckt, dann ist das auch irgendwie so eher 21 Jahre her, und wurde von einem sehr hilfreichen Dänen damals gemacht. Also das hat also nicht geholfen. Die nächste Frage war, okay, was kann denn noch an Source Code in diesem Ding stecken? Wer könnte das noch gemacht haben? Die Idee war dann also, okay, wir laden uns mal den Source Code von einer populären offenen JavaScript-Engine, nämlich von V8 runter und wühlen da mal so ein bisschen drin rum. Und ich kann nicht gut C lesen und schreiben, aber ich kann eine Volltextsuche benutzen und das reicht für erstaunlich viel. Das reicht, um zu finden, also um sowas wiederzufinden und so ein bisschen mit Pseudocode lesen, kommt man dann schon lang und findet ICU. Damit waren wir dann durch V8 durch und wussten, okay, irgendwas mit ICU, irgendwas mit Unicode. Und das war sehr verwirrend, denn an der Stelle wurde es so ein bisschen nicht greifbar. Ich dachte immer, oh, gleich habe ich den Code, der entscheidet, wie formatiert wird. der war auch sehr damit beschäftigt zu formatieren, aber hat selber nicht die Information gehalten, wie formatiert wird. Stellt sich raus, dass sie das getrennt entwickeln, dass es eleganter ist, einmal Code zu haben, der so nach Format Strings formatieren kann und dann die Format Strings separat zu machen. Und als das raus war, war das auch leicht zu finden. Und dann war das, also, dann hat man so schöne Format Strings mit wilden Zeichen. Und die legen das fest. Und für DE kann man dann sehen, okay, dieses Ding, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an, das ist davor und hier ist es dahinter. Dieses Ding, also das hier sind wirklich 5 Geld. Das ist nämlich das Unicode Currency Sign. Oder ich finde, es sollte eigentlich Currency Sign Sign heißen. Denn das ist das Symbol, das als Platzhalter für ein Währungssymbol steht, das aus dem Kontext klar ist oder das nicht genauer definiert ist. Also das ist wirklich 5 Geld. Von, naja, ihr wisst schon, Geld. Leute nennen das Ding auch Scarab und der ISO 4217-Code dazu ist XXXX, also, nee, 3 nur. Also man weiß halt schon, ne? es ist eine Währung. und damit entlassen die einen so, oh, vielen Dank, damit entlassen die einen dann so in die Wildnis quasi. Genau, das war so eine Stelle, an der Innehalten für mich dran war und so die Frage kam, also ich war da so ein bisschen verlassen einerseits, so wie suche ich jetzt weiter und dachte auch, ich habe ja jetzt eine Antwort, so da steht's ja, da ist es definiert, das ist jetzt die Quelle. Dann habe ich mit Leuten geredet, Leute sind tierisch hilfreich, immer, sie sagen, ja, ich war schon mal in der Schweiz, ich bin selbst Schweizer, ich habe schon mal einen Schweizer gesehen, ich weiß, wie ein Währungsbetrag aussieht, glaubt denen nicht, die wollen hilfreich sein, aber überwiegend meistens, meinen die das gut, aber wissen es nicht genau. Ähnlich ist das mit dem Internet. Ich habe mal dieses Internet angemacht und gedacht, ich bin heute clever, ich besuche mal die Schweizer Notenbank und so. Oder die Schatzkammer von denen, so nicht? Die schreiben auch Währungsbeträge eher ungern hin oder machen es, wie sie wollen. Oder schreiben einmal oben auf der Seite, es handelt sich um Schweizer Franken und machen dann gar keine mehr. Sie gehen dem Problem geschickt aus dem Weg. Und dann ist ein Freund von mir auf die Idee gekommen, wir könnten doch mal so am Wochenende ein bisschen Google Street View bedienen. Und dann haben wir uns also auf den Weg nach Genf gemacht, in die französischsprachige Schweiz, und Google Street View gemacht. Und man kann viel Zeit damit verbringen, zu versuchen, die Schilder von Kiosks und Restaurants zu lesen, um herauszufinden, dass die das machen, wie sie wollen. Und wenn man das so macht, also ich stelle mir vor, man kann dann in Genf, wenn man da so rumströmert und so durch Genf, durch virtuelles Genf irrt, dann kann man sich so ein bisschen verlassen fühlen und sich von so einer leeren Häuserfront umarmt sehen und dann merken, dass das die Rückseite von dem Gebäude ist, in dem die ISO sitzt. Und dann fragt man sich vielleicht schon, 1947 ist damals schon einer von denen durch Genf geirrt? Okay, aber die letzte Spur, die dann geblieben ist, war halt doch dieses Unicode. Dieses Unicode und die Frage, wo haben die das eigentlich her? Und korrespondierend zu ICU fand man dann halt den Source Code von diesem cool Locale Didn't Read. Da drin findet man tatsächlich diese Format Strings auch. Die werden da festgelegt, die haben da Commits und Versionen und diesen ganzen schönen Kram, den man so sehen möchte. Man kann die im Internet begucken. Und die haben ein Survey-Tool, also das Unicode-Konsortium, das finde ich ganz schick, die dokumentieren nicht nur, wer was man macht und so, sondern wenn es unklar ist, wie was gemacht werden soll, dann können die auch Umfragen machen. Die holen sich dann ein paar Experten und sagen, stimmt mal ab, wir haben hier ein Umfragetool für dieses Problem. Und hier haben wir, hier haben wir tatsächlich dann die Schweizer Franken mit dem Währungssymbol da vorne. Und man kann das dann halt, also man kann sich das auch klonen und kriegt dann viel XML, in dem man rumwühlen kann. Und zugehörig zu dem XML gibt es dann auch ein Ticket, also Unicode, das Unicode-Konsortium hat auch ein Jira. Man kann sich da anmelden und kann Tickets gucken und Kommentare an Tickets lesen. Und wenn man das macht, dann landet man wieder in Genf beim CERN. Das CERN hat 2017 nämlich einen Typografie-Guide rausgegeben, weil die dasselbe Problem hatten. Die haben sich gefragt, wie formatiert man eigentlich Schweizer Franken in der französischsprachigen Schweiz? Und die Leute beim CERN waren aber anscheinend Wissenschaftler und haben nachgeforscht und die Federal Chancellery gefragt. Ich kann nicht so gut Französisch, deshalb habe ich Google Translate benutzt. Und die sagt dann 3-Digit-Increments und followed never preceded. Ne? Also die Currency kommt dahinter. Dahinter ist richtig. So, das ist jetzt eine staatliche Stelle gewesen. Das hat mich fröhlich gemacht. Weil ich wusste, okay, es kommt dahinter. Das scheint richtig zu sein. Damit bin ich dann zu GLIBC gegangen. Das habe ich vorher schon mal gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es anders ist. Dann habe ich gesagt, liebe GLIBC, das ist wohl anders. Die waren sehr hilfreich und interaktiv. Und was mich auch gefreut hat, ist, dass dieser Däne, der die Schweizer Franken verwaltet, dass der auch gar kein Problem hatte und sich nicht gewundert hat, dass 20 Jahre später jemand kommt und nochmal sagt, vielleicht war vor 20 Jahren die Entscheidung nicht ganz die richtige. Der hat dann auch gleich gefragt, ob ich Schweizer bin. Da habe ich gesagt, ich möchte bitte nicht als Quelle genommen werden. Da habe ich der GLIBC also mit diesen neuen Informationen gesagt, ich glaube, ihr liegt falsch. Und dann haben die gesagt, ja nu. Und haben nichts gemacht seitdem. Vielleicht gehe ich denen später nochmal auf die Nerven. Wir werden es sehen. An dieser Stelle trinke ich einen Schluck Mate, weil mein Mund fusselig wird. Wer schon Fragen habt, geht bestimmt auch. So. Das hier steht für einen neuen Blick. An der Stelle dachte ich mir, wir waren jetzt so lange an Schweizer Franken, was, wenn wir eine neue Perspektive auf das Problem brauchen? Was, wenn Schweizer Franken vielleicht nur der Anfang von dem Problem sind? So, die GLIBC sagt in ihrem Locale-Projekt, wir wollen auch so sein wie ICU, wir wollen, dass das ähnlich ist. Die sind sich auch beide einig, dass sie idealerweise ähnlich sein sollten. Also, dass wenn alle alles richtig machen, dass dann das Gleiche rauskommt. Das ist schon so deren Prämisse. Und dann dachte ich, man braucht ideale Brillen, Ideal Goggles, ein Projekt, um das zu vergleichen. Und die Idee ist, man baue sich die C-Bibliothek mit all ihren Locales einmal selber. Dann macht man dasselbe mit ICU, macht da zwei abgekapselte Programme raus, in die man sehr viele Währungsbeträge reinschmeißt für alle möglichen Locales, die die können. Und dann kann man das ja vielleicht mal automatisiert vergleichen. Dann ist man vielleicht nicht mehr so in diesem Dilemma, dass Leuten nur mal spontan auffällt, dass irgendwas anders ist. So, also das ist nämlich anscheinend im Wesentlichen, wie das passiert dann manchmal so. Also irgendjemand sagt dann, vor 20 Jahren war das vielleicht, naja, genau. Und also die Idee ist, wir vergleichen die, und zwar wir gucken uns jeweils zwei Zustände an und wir partitionieren das. Wir partitionieren gemeinsame Locales, und zwar, wenn sie, also nach, es sollte eine gemeinsame Locale sein, sonst können wir sie nicht gut vergleichen. Wir können uns angucken, ist die Formatierung genau die gleiche? Das nennen wir Equal in Formatting. Wir sagen, wenn sie das nicht ist, vielleicht ist das nächstbeste, sie ist gleich, wenn man den Whitespace ignoriert. Vielleicht ist bis auf das wenigstens alles gut. Wenn das auch nicht der Fall ist, sagen wir vielleicht, sie sind gleich, wenn man, angenommen, man sortiert die Zeichen und dann kriegt man das Gleiche raus. Das wäre so ein Fall für Währungssymbol, steht mal vorne und mal hinten. Vielleicht kriegt man dann wenigstens was Ähnliches. Und wenn das nicht reicht, dann sind sie vielleicht einfach unterschiedlich. Gleich im Formatting ist zum Beispiel englischsprachig in Great Britain. Also wir haben hier so Beispielbeträge. Ich habe das immer so gemacht, es gibt einmal so die Zahl 0. Und dann gibt es so diese Zeichenketten von 1 bis 9 und dann aber mit dem Dezimalpunkt durch alle Stellen durchgeschoben und dasselbe nochmal in negativ, damit man einen Haufen unterschiedlicher hat, weil manchmal ist das für negative Beträge anders als für positive. Denn natürlich ist es das. Und dann kriegt man, also man kann dann so gleiche Beträge rauskriegen. Das war schön. Ist leider auch nicht so häufig. Equal without Whitespace, an dieser Stelle liebe Grüße an den Non-Breaking Space, den haben wir in ICU. ICU sagt, vielleicht ist das nicht gut, wenn der Textumbruch zwischen der Währung und dem dazugehörigen Eurozeichen kommt. Ne? Das ist da ein Betrag, der formatiert wird. Der Meinung ist GLIBC an der Stelle nicht. Und in deutschsprachig in Deutschland ist das also dann nicht so dasselbe. Unterschiedlicher nochmal wird es, wenn man sich englischsprachig in Dänemark anguckt. Da hat man ja Kronen und da ist man sich dann auch schon nicht mehr einig, ob die Kronen jetzt vorne oder hinten stehen. Also wenn jemand auf eine ähnliche Reise Lust hat, hier gibt es eine gratis, wo 5 Geld in Dänemark, und gehört das Minus eigentlich davor oder hinter das Kronenzeichen? Naja, und dann gibt es noch unterschiedliche. Und ein Beispiel für unterschiedlich ist Rumänisch in Rumänien. Rumänisch in Rumänien wir haben hier sogar noch eine dritte Meinung. Die haben den Lei oder den Loi, ich glaube, ist die deutsche Aussprache, als Währung. Und Wikipedia sagt, das Währungssymbol ist das große L. Einfach nur dieses Ding mit dem rechten Winkel. Der Meinung sind weder ICU noch die GLIBC. ICU sagt, dass der ISO-Code dahinter kommt. Und die GLIBC sagt, nee, die englische Schreibweise kommt, also von dem Namen der Währung kommt davor. Aber also das, so sind die sich da unterschiedlicher Meinung. Und wenn man sich dann Urdu in Indien anguckt, ist es so, dass sie das mit dem Rubel zwar beide hinkriegen, aber ICU kann auch die richtigen Ziffern für die Sprache. Ja, nu, da sind sie jedenfalls auch anders. Wenn man also diese Situation hat, kann man da auch mal irgendwie Statistik drauf machen. Gleich sind die allerwenigsten. Wenn man den Whitespace weglässt, und ich finde, man sollte ihn eigentlich nicht weglassen, dann ist vielleicht knapp die Hälfte der Formatierungen, die diese Bibliotheken gleich hinkriegen. So die überwiegende Menge sind die sich nicht einig. Also so, ja, no. Die versuchen ja gleich zu sein, sagen sie. Damit ist dann so als offenes Problem. Ich habe noch offene Probleme, nämlich einmal tatsächlich nochmal mit Frankreich und der Schweiz. Ich habe nämlich nochmal den Fehler gemacht, ich habe nochmal nachgeguckt. Eigentlich war das gelöst mit dem Common Locale Data Repository in Version 32, war man sich einig, in der französischsprachigen Schweiz kommt es dahinter. Jetzt sind wir bei Version 36 oder 37 Alpha oder so und da fehlt diese Information wieder. Und das Französische sagt nur noch, ja, wir machen es im Deutschen und da steht es davor. Ich weiß nicht, warum es fehlt. Ich hatte noch nicht die Ressourcen nachzugucken. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne. Ich finde, die Situation bietet so ein bisschen Streitsuchen an. Man könnte jetzt mit diesem Projekt sowohl zu ICU als auch zu GLIBC mal hingehen und sagen, wusstet ihr, dass die anderen übrigens den Großteil anders machen? Sage ich nur. Also... Und dann könnte man noch ein bisschen mehr Statistik bauen. Also beide Bibliotheken gibt es ja nicht nur in einer Version, sondern in vielen. Und es wäre eigentlich interessant, ob das da so Trends gibt. Das hat ein bisschen ein Problem, denn wenn man die GLIBC wirklich so bauen will, dass man also ein Programm nur gegen diese spezielle selbstgebaute GLIBC baut und nicht mit anderen Systemressourcen, und das will man ja auch, weil das muss ja auch zu den Locale-Definitionen passen und so, dann ist man irgendwie in dieser Situation, dass im Wesentlichen, glaube ich, die GLIBC-Entwickler und so Linux-Distributionspflegende Menschen machen und so. Und also was jedenfalls passiert, ist, dass der Bildprozess, der ändert sich immer mal und das sagt einem natürlich niemand Bescheid und dann geht das kaputt. Das ist also irgendwie so ein Geraffel von Compiler-Flex finden. Das ist auch ja so von mäßigem Nutzen. Aber das wäre ja ganz interessant. Genau. Ich muss einmal Danke sagen für alle, an alle Leute, die irgendwie mir ihre Aufmerksamkeit geliehen haben, auch ihr, die sich das angehört haben, weil das geht jetzt irgendwie schon so ein Dreivierteljahr so, dass Leute sich anhören müssen, welche Währungsbeträge gerade in welchen Encodings irgendwie komisch sind und für die offenen Ohren, die da dranhängen. Die ganzen Projekte und Slides und so gibt das auch im Internet, im Unfug auch. Und wenn ihr Fragen habt und so, haben wir jetzt viel Zeit dafür, denke ich. Danke. Habt ihr Fragen?
Hast du das Währungssymbol der Schweiz überhaupt mal gezeigt?
Habe ich. CHF. Die Schweiz hat sich irgendwann darauf geeinigt. Also nee, die CHF ist das, also der ISO-Code ist deren Währungssymbol. Was sehr praktisch ist eigentlich. Naja. Ja. Sonst noch was? Ja, oder fr.wende Internet Explorer 11, ja. Der ist. Ja. Ja.
Hast du jetzt auch schon mal den Internet Explorer 3 da?
Nein, ich habe noch nicht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es von dem Source Code oder einsehbar öffentliche Quellen gibt. Ich weiß auch nicht, Ich habe nicht so richtig eine API. Was ich anbieten kann, ist dieses Projekt, das hat halt ein GitHub und das generiert auch Seiten. Also wenn ihr stöbern wollt, könnt ihr euch angucken, welche Einträge in welchen Locales alle gleich sind oder ungleich sind. Oder also da kann man sich viel reinsteigern, wenn man möchte. das gibt's. Also ja. Genau, und in den Quellen zum Talk gibt es dann auch noch Links zu den Mailinglisten-Dingen und ja, da, also das ist so vor sich hin eskaliert. Ja. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie so Unternehmen wie Microsoft oder Apple sich vielleicht denken, dass sie selber die Ressourcen haben, das ist auch nochmal selber nicht zu wissen.
Ja. Hast du da schon mal reingeschaut? Also soweit ich weiß, ist es bei Apple und Google und sowas so, dass die bei Unicode, beim Unicode-Konsortium, bei ICU und bei CLDR mitmischen. Mein Eindruck ist, dass man da entweder mitmischen kann, wenn man Experte ist und gefragt wird oder wenn man sich einkauft. Also man kann sich auch einkaufen und sagen, wir wollen auch. Also ich weiß das nicht genau, ich habe das noch nicht genau durchblickt, was deren Prozesse sind, aber also im Wesentlichen, man kann da auch mitmachen. Die freuen sich auch, glaube ich. aber also ich hatte den Eindruck, dass die im Wesentlichen das machen. Es gab sogar auch im Speziellen auf der GLIBC oder, nee, Moment, an dem Ticket, an diesem Ticket gab es auch die Diskussion mit, entweder an dem oder an Verlinkten, das hat es jetzt schon ins nächste iOS-Release geschafft oder so. Also das ist jetzt schon irgendwo und oh Gott, wir müssen jetzt mal, weil manche von den Sachen werden dann halt auch released und ändern sich. Also wenn man das benutzt oder wenn man solche APIs benutzt, um das Problem nicht selber lösen zu müssen, dann hat man den angenehmen Teil, dass man das Problem nicht selber lösen muss, aber dass das Problem sich immer ändert und man Updates kriegt. Ja. Also wenn man Währungsbetriebe parsen will, kommt das wahrscheinlich noch als extra Problem. Das haben wir aber noch ignoriert erstmal, ja. Genau, sonst noch was?
Wie sieht es denn mit anderen Sprachen der Schweiz aus, Italienisch und Romansch?
Die habe ich nicht näher geguckt, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, warum das so auf Frankreich fokussiert ist für mich, aber das war irgendwie...
Ja, schon
das, ja, das war so das Beispielproblem, mit, also bei dem mir das passiert ist und irgendwie... dachte ich, also das hat sich einfach darauf fokussiert. Aber das stimmt, das gibt es bestimmt für die anderen auch. Also für Rumänisch und so gibt es das ja auch. Also da gibt es viele Gratisprobleme, wenn ihr wollt und so, nicht? Ja. Cool. Ja.
Kannst du dir erklären, warum sich Microsoft in einem und demselben Dampfer den selber nicht entscheiden kann, wie es machen wollen?
In welchem denn noch?
In der Einstellung von Windows kann man das umschalten.
Oh, nee, weiß ich nicht. Das kann ich leider nicht erklären. Das wüsste ich auch gerne. Wenn jemand was von denen hört, dann würde mich das auch interessieren. Ja. Ja, wenn sonst nichts mehr ist, vielen Dank, dass ihr...
Ach so.
Oh.
Das ist nämlich gar nicht, wie du rumgeschickt hast.
Ah! Oh ja, also dauernd. Man verliert ab dem ersten Unicode-Fail das Spiel, denke ich. Also Unicode an sich ist auch ein super spannendes Thema. Ich habe da auch selber nochmal separate Probleme zu.
Jetzt kommt das Repository, meine.
Vor allem, wenn man off richtig schreibt, also vor allem kann ich diesen Blogpost von Ivi sehr empfehlen, der hat tolle Probleme zu Unicode und dann haben sich die Leute von MPV nochmal sehr verbos darüber geäußert, dass diese Sache mit dem Locale-Setting in der GLIBC schwierig ist, weil das eine globale Variable ist und man, also wenn irgendein Teil der Software das und dann, ja, also diese beiden Einträge kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen dazu. An sich ist da insgesamt sehr viel Kram an Besonderheiten und so, der sich lohnt zu begucken. Aber das wäre, glaube ich, mindestens ein ganzer eigener Vortrag. Ja. Okay. Dann wäre es das. Danke sehr.